Einen wunderschönen guten Morgen allen, die übers Internet zuhören und auch die über Trema jetzt unseren Gottesdienst mit anhören können. Und zwar haben wir ja wieder Präsenzgottesdienst. Ich bin Pastor Peter und Conny ist heute auch, meine Ehefrau ist auch mit eingebunden und wir haben wieder Besucher haben wir hier. Ich freue mich ganz besonders, denn Präsenzgottesdienst ist etwas anderes, als wenn man es einfach aus Büro oder Wohnzimmer sendet. Und deshalb danken wir dir, Herr, dass du den Heiligen Geist uns geschickt hast und dass du mich auch heute Nacht noch erleuchtet hast, sage ich mal, und mir ein Wort gegeben hast, das ich heute zu bringen habe. Das mache ich natürlich gerne. Wenn du es sagst, dann weiß ich, dass es gelingt. Wir haben im letzten Sonntag über den Johannes 21 gesprochen, wo es heißt, dass Jesus am Ufer steht und Fische erwartet, die Jünger mitbringen. Er hat nämlich schon das Brot auf dem Kohlenfeuer. Und das ist genau das, wo die Versorgung von Jesus ihm ganz wichtig ist. Und als wir fertig waren mit der Predigt, kam aus der Gemeinde ein Psalm 23, der gelesen wurde. Und dieser Psalm 23 ist heute unser Thema. Wir werden es folgendermaßen machen, oder ich werde es folgendermaßen machen, dass ich drei Übersetzungen zur Hand nehme. Wir haben einmal eine moderne Übersetzung aus der Neuen Genfer. Dann haben wir die Luther-Übersetzung und Conny wird uns dann noch die Elberfelder aus ihrer Bibel dazu lesen. Der Psalm 23 ist ja ein Psalm, den David geschrieben hat, König David. Das wissen wir alle und es sind die messianischen Psalmen, die alle ein Ziel, eine Blickrichtung haben. Ich würde sagen, eine Vorschattung heißt das manchmal. Sie weisen ja alle auf Jesus hin. Und diese messianischen Psalmen dürfen auch von den Juden gelesen werden, weil sie ja auf Jesus hin zielen. Und sie wissen ja noch gar nicht, dass er schon da war. Also sie zielen weiter auf Jesus und warten immer noch, dass er kommt. In Übereinstimmung mit Gott übrigens, der weiß davon. Und er wird irgendwann mal den Schleier von ihren Augen abnehmen. Das steht in der Bibel. Interessant, dass David 22 Mal die Worte ich, mein, mir, mich benutzt. 22 Mal. Ich habe es gelb angestrichen in meiner Bibel, Conny hat es rot angestrichen. Sehe ich jetzt, habe ich vorher auch schon gesehen. Und das ist ganz wichtig, dass David nicht egoistisch sich hingestellt hat. Er hat nicht gesagt, boah, alles meins, alles her. Nein, er hat gewusst, dass Gott ihn unterstützen will. Dass er von Gott geliebt ist er sowieso, er ist ja als König gesalbt worden und Gott hat mit ihm etwas vor. Und deshalb weiß er, dass er diese Dinge von Gott in Anspruch nehmen kann und Gott hört diesen Psalm und gibt ihm die Dinge dann auch. Und das ist etwas, was wir heute auch in unser Leben hinein beziehen können. Und wenn ihr den Psalm 23 mal unter dieser Voraussetzung lest in eurer Bibel und auch mal die Worte ich, mein, mir und mich unterstreicht, dann kommt ihr auch auf 22. Vielleicht nicht ganz mit der Übersetzung. Da kann sein, dass mal einer fehlt oder einer mehr ist. Das muss man selbst. In meiner Bibel sind es 22. Ich lese ganz einfach mal den ersten Vers. Da heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Da sind schon zwei drin. Und wenn wir dazu die Luther-Übersetzung nehmen, dann heißt es da, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also kann man davon ausgehen, und die Conny vielleicht jetzt mit der Elberfelder. Lies bitte. Dann.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ja. Super, also David geht davon aus, dass der Herr der Chef der Herde ist, denn sonst würde er ja nicht Hirte schreiben und dass von Jesus ja auch später immer Schafe als Synonym genommen werden, dass er die Gemeindemitglieder wie mit Schafen vergleicht. Und Schafe gehören zu den Tieren, die nicht wie die Schweine getrieben werden, sondern die einfach dem Hirten folgen, und zwar freiwillig. Und wenn der Hirte nicht gut ist, kommen die Schafe nicht hinterher. Und das ist etwas, was weiß Jesus, und er ist ja auch in dieser Zeit damals, wo Landwirtschaft und Vieh... Jesus ist in dieser Zeit auch aufgewachsen und er hat diese Schafe gesehen und hat deshalb den Vergleich mit den Schafen genommen. David ist Schafhirte, der hat ja ganz was anderes erlebt und der weiß noch viel mehr darum. Deshalb ist es Hirte und Herde bei David schon gewesen und bei Jesus ist es auch immer wieder festzustellen, dass Jesus immer von Schafen gesprochen hat als Begriff für die Gemeindemitglieder. Jetzt kommen wir zum zweiten Vers und da wird es schon interessanter. Ich lese mal erst wieder die Neue Genfer Übersetzung. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Dreimal. Also, wir haben Weideplätze mit saftigem Gras und Wasserstellen, wo man sich ausruhen kann, sagt die Neue Genfer. Jetzt kommen wir mal zur Luther. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und die Conny hat einen Text.
Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.
Habt ihr mal, ich meine, die Büffel in der Prärie, die haben endloses Gras. Die können immer weiter ziehen und finden immer, auch heute noch, Nahrung ohne Ende. Aber wenn ein Bauer seinen Besitz hat, dann muss er aufpassen, dass die Schafe ihm nicht alles auf einmal abfressen. Er macht also so gewisse Bereiche, wo er die Schafe laufen lässt, damit auf der anderen Seite das Gras wachsen kann. Und ich habe das schon gesehen, wenn dann so eine Wiese abgefressen ist von den Schafen. Die fressen ja noch die kleinsten Stummel vom Gras, weil die so ein Gebiss haben, wo sie das alles abknabbern können. Und wenn die dann auf dieses neue Gebiet, wo das Gras schon 30 cm hoch ist, gelassen werden, dann rasen die dahin. Das ist also gigantisch, wo die wissen, ach, da kommt neue Nahrung, da kommt saftiges Gras. Und das ist hier auch angesprochen, das saftige Gras, aber ich glaube, hier schwingt doch etwas anderes mit. Und wenn wir gerade lesen, dass er bringt mich zu Weideplätzen und zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann, hier schwingt doch nicht nur die Versorgung mit, sondern auch die Ruhe. Und wenn wir die Grasflächen und die Wasserstellen sehen, dann ist das außerhalb der Stadt, dann ist das außerhalb unseres normalen Betriebes, dann ist es auf dem Land, das ist wie Ferien. Also Gott möchte auch, dass wir entspannt oder Entspannung erleben, damit wir wieder für den Dienst einsatzfähig sind. So lege ich diesen Vers auch aus, denn ich greife mal ein Stück vor, später heißt es, ich fülle dir den Becher bis zum Überlaufen. Da geht es um Wasserversorgung, aber hier erstmal geht es um Erquickung und wenn wir weiterlesen, dann unterstützt das eigentlich noch diesen Punkt. Denn es heißt in der Neuen Genfer Übersetzung in Vers 3, er stärkt und erfrischt meine Seele. Das ist doch genau das, was auch der Vers 2 ausdrückt, dass die Seele zur Ruhe kommt. Und da denke ich, wir lesen gleich weiter, da denke ich an unser Ferienhaus in der Toskana. Wir haben sowas Gutes noch nie erlebt, mitten in einem Olivenhain, absolute Ruhe, außer dass ein paar Tiere sich bemerkbar machen und die Italiener mit ihren Starfightern oder wie die heute heißen, da rumfliegen. Aber die sind auch nicht immer da. Und das ist wirklich eine Ruhe und das ist wichtig. Und das sehe ich auch, dass Gott das vorsieht, bestätigst du das? Dass ja. Unsere Seele sich erquicken soll, dass wir gestärkt und erfrischt werden in unserer Seele, um wieder für den Dienst zur Verfügung zu stehen. Ich lese mal dazu vor, was Luther sagt. Er erquickt meine Seele, erquickt meine Seele, der erste Teil nur. Steht, ist auch das Gleiche. Und jetzt kommen wir wieder zurück vom Urlaub und jetzt geht's weiter. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen, sagt die Neue Genfer. Und Luther sagt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.
Ja, und da haben wir doch im letzten Sonntag gehört, dass sie auf der rechten Seite das Netz auswerfen soll. Da ist doch das Recht, was Gott vertritt. Gott ist ein Gott des Rechts, haben wir letzten Sonntag gehört. Und dieses Recht, Gerechtigkeit und Richtigkeit, das soll sich durch unser Leben ziehen. Wir sollen danach leben. Hatte ich eben auch das Gefühl, als du zum Opfer sprachst mit Vergebung. Das ist etwas, wo Gott bedingungslos ein Gott des Rechts ist. Der kann nicht sagen, vergib mir, ich habe da letzte Woche irgendwas für das Gemeindemitglied B falsch gemacht. Das tut mir leid, das mache ich nie wieder. Das wird Gott nie machen. Er macht immer das Richtige für uns. Genau das Richtige im richtigen Moment für ihn. Nicht für uns manchmal. Wir warten es vielleicht jetzt, aber es dauert noch ein bisschen. Er führt mich auf rechten Wegen und das ist doch das, was wir tun sollen. Sei es in unserem Beruf, sei es in unseren Familien, sei es im Alltag bei uns, sei es in unseren Diensten, sei es in der Gemeinde, wo auch immer. Er führt uns auf dem richtigen Weg, weil er den schon für uns vorgesehen hat. Lass uns mal Epheser 2,10 überlegen. Was steht da drin? Brauchst du nicht aufzuschlagen, ich sag's dir. Wir sind geschaffen von Gott, verändert durch Jesus Christus zu guten Werken, die er vorher schon bereitet hat. Hallo, da steht's doch. Und wenn wir hier, was David sagt, er führt mich auf rechten Wegen. Ja, er führt mich, da soll ich hin, aber ich habe sie vielleicht noch gar nicht so richtig eingeschlagen. Ich sehe da vorne, da geht's lang. Der Weg ist ja lang, der Weg ist ja nicht nur, dass am Ende der Weg schon da ist. Du gehst ja den Weg und wir können manchmal falsch abbiegen und dann sagt Gott, stopp, stopp, stopp. Kommen wir nochmal zurück, hier geht's lang, da habe ich den Weg vorgesehen. Und da hoffe ich, dass wir das dann hören und dass wir dann auch den richtigen Weg eingehen. Und wenn wir dann sagen, hey, das ist aber schiefgelaufen, dann haben wir zu reagieren. Denn Gott sagt, ich verbürge mich dafür mit meinem Namen. Das heißt hier nicht meine, sondern er verbürgt sich dafür mit seinem Namen, sagt David. Und wenn wir das nochmal bei Luther lesen, dann heißt es da, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und sein Name ist Recht. Sein Name ist Richtigkeit. Recht, 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 Rechtschaffenheit. Alles, was mit Recht zusammenhängt, kann man mit Gott in Verbindung bringen. Der Vers 4 ist etwas, was wir alle schon erlebt haben. Nicht nur wir, sondern David auch. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ein gewaltiges Stück. Ich lasse mal den letzten Satz noch weg. Der hat sein eigenes Innenleben. Wir haben alle schon ein finsteres Tal erlebt in unserem Leben. Wer sagt nein, der hat gelogen. Ist es so?
Ja.
Finstere Täler haben wir alle durchmacht. Ja. Das ist christliches Leben. Wenn es nicht so wäre, glaube ich, wären wir gar nicht. Dann hätten wir was gar nicht wahrgenommen. Denn es muss so sein, dass es nicht immer High Life, High Light ist, sondern dass auch mal etwas passieren muss. Und gerade da müssen wir zum Herrn schreien. Und gerade da müssen wir uns daran erinnern, dass er da ist. Und gerade da können wir dann diesen Vers zitieren, dass er uns da auch hört und sieht und ich fürchte mich nicht vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ich finde dieses Bild so schön, wo derjenige, der in schwerer Not ist, sich beschwert. Hast du mal am Strand gesehen, erst warst du bei mir und plötzlich geht nur noch eine Spur weiter, da musste ich mich alleine quälen. Und dann sagt Gott, ja, überleg dir mal, ich habe dich auf dem Arm gehabt. Gell? Aber das ist menschlich, dass wir erstmal Gott dafür verantwortlich machen und sagen, du warst wieder mal nicht da. Das ist doch letztlich der Sinn der Sache. Aber Gott ist immer da, besonders wenn wir in schweren Zeiten sind. Kann ich mal Amen hören? Ja, danke. Wie steht's bei dir?
Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir.
Ja, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da ist, in Luther ist etwas ganz Besonderes, ich wanderte, da bin ich schon raus, da bin ich schon aus dem Tal raus. Und das ist auch etwas, ich baue kein Haus in dem finsteren Tal, sondern ich wanderte in dem finsteren Tal, das ist Vergangenheit. Also sind wir raus aus dem Tal, weil Gott uns daraus getragen hat. Denn Gott war bei uns und wir brauchten uns nicht zu fürchten. Und das ist so. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Der letzte Teil, die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Worte, die möchte ich nochmal gesondert betrachten. Da heißt es in der neuen Genfer Übersetzung: Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Conny, was hast du da?
Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.
Aha. Und Luther, was sagt er? Dein Stecken und Stab trösten mich, genau wie die Elberfelder. Ja, das. Was gibt uns Trost? Da kann man drüber nachdenken. Dein Leben ist wieder in Ordnung, wenn Schuld, die du auf dich geladen hast, entdeckt wird und du dafür die richtige Strafe bekommen hast. Was ist das jetzt? Wofür ist der Stecken da? Ja, die Gott liebt, die züchtigt er. Und wenn ich dann weiß, dass Gott das getan hat, habe ich wieder Trost gefunden. Der Stab ist auch dabei. Was macht der Hirte mit dem Stab?
Die Schafe ist am Halten.
Er nimmt, weil oben ein Haken dran ist, nimmt er die Schafe und zieht sie am Bein und sagt, hey, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Hier ist etwas drin, dass wir von Gott korrigiert werden. Und ich sage euch was, wenn wir wissen, dass Gott es aufgedeckt hat, er sieht ja alles. Ich bin mir jetzt der Sache nicht bewusst, nicht, dass ihr mich jetzt festnagelt. Mir fällt dazu kein Beispiel aus meinem Leben ein. Aber wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, was ich meiner Frau nicht erzählt habe, und ich würde jeden Tag kommen und sagen, wie bringe ich es ihr bloß bei? Also ich habe wirklich kein Beispiel im Augenblick, sonst würde ich sagen, gell? Wir haben ein ganz offenes Verhältnis und wenn etwas ist, wird es sofort bereinigt. Aber wenn es so wäre, du quälst dich damit. Und wenn es dann passiert ist, dann kriegst du zwar den Prügel, sage ich mal jetzt, übertragend. Und dann gibt es vielleicht ein Donnerwetter, aber dann ist es so wie nach dem Gewitter die Luft wieder rein. Ich habe in alter Zeit ein Beispiel. Ich habe ja in München gearbeitet und bin aus Oberaudorf gekommen. Und jetzt haben die auf der Baustelle, natürlich, weil ich erst noch in Oberaudorf am Schreibtisch saß oder noch Sachen erledigt habe und ich habe mich da auch wohl gefühlt, manchmal habe ich mich auch verdattelt in der Zeit, bin ich manchmal verspätet losgekommen. Und dann kriegte ich einen Anruf, ja, wo bleibst du denn? Wir warten hier auf dich. Ja, ich bin schon am Inntal. Und dabei war ich noch in Oberaudorf. Okay. Das war schon mal gelogen. Und das habe ich sehr schnell begriffen, dass das nicht geht. So, was ist dann passiert? Ich bin in München angekommen, natürlich kalkuliert vom Inntal, nicht in 30 oder 35 Minuten, sondern erst in knapp einer Stunde. Und dann habe ich den Donnerwetter da gekriegt. Du warst doch mit Sicherheit noch in Oberaudorf und nicht am Inntal-Dreieck. Das stimmte doch nicht. Und dann konnte ich nur sagen, ja, rums. Okay. Und wenn ich gleich gesagt hätte, ich bin noch in Oberaudorf, naja, wir haben dich aber hier erwartet, dann wäre das gleich erledigt gewesen. Und so habe ich die ganze Zeit im Auto überlegt, wie bringst du jetzt dabei, dass du nun arg später ankommst. Das ist so ein Beispiel, wo dein Stock und dein Stab geben mir Trost, wo etwas, ja, ich sag mal, entrümpelt wird bei dir. Dass etwas rausgeht aus deinem Hirn, dass deine Seele, wie wir vorne auch schon gehört oder gelesen haben, erquickt wird. Hast du da denselben Text, ne?
Es heißt, sie trösten mich.
Na, lies mal da den ganzen
Text. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.
Ja, dein Stecken und Stab trösten mich, sagt Luther auch genau wie die neue Genfer. Wir kommen jetzt zu Vers 5. Und das haben wir heute Morgen erlebt. Ich erzähle es gleich nochmal. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Wir haben heute Morgen von unserem Schafbauern gegenüber 6 Eier im Karton aufs Auto gestellt bekommen. Und der Teufel hat die Krähen geschickt, dass die uns geklaut werden. Und ich habe gedacht, das sind unsere. bin runtergegangen, das ist da jetzt mit drauf, klar, und bin runtergegangen, habe die 5 Eier, die verblieben sind, in meinen Besitz genommen und habe gesagt, stopp! Die Feinde nehmen mir nicht den gedeckten Tisch weg. Sie haben es versucht, aber 5 Eier sind noch nachgeblieben. Versteht ihr? Das ist etwas, da sage ich immer, bis hierher geht's weiter, aber weiter nicht. Weiter kannst du zuschauen, was ich hier auf meinem Tisch habe. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir die Autorität, die wir haben, die hier ausgesprochen wird, dass wir wissen, dass der Feind unseren Tisch vor Augen hat. Und auf dem Tisch liegt vielleicht unser Geldbeutel, unser Bankkonto, unser Autoschlüssel. Was fällt noch? Und natürlich auch die Nahrung, gell? Unser Rentenbescheid. Alles liegt auf dem Tisch. Und der Feind versucht immer, das anzuknappern. Und wenn wir das dulden, dann nimmt er immer mehr. Das ist wie so eine Maus, die den Käse, wenn wir ihn nicht vom Tisch nehmen oder wegschließen, dass den Käse ganz auffrisst. Gell? Und das ist etwas, was wir begreifen müssen. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Also wir können von Gott alles bekommen. Das ist seine Gnade. Jesus steht am Ufer und hat Brot und wartet auf die Fische. Das ist doch das, wo er uns versorgen will. Das ist ja nicht nur das, er hat auch alles andere für uns da, was er uns abschnittsweise geben will. Und der Teufel sieht es und will es uns wieder wegnehmen. Und wir lassen es manchmal zu, weil wir zu nachgiebig sind gegenüber ihm. Und wenn wir aber sagen, stopp, in Jesu Namen, du lässt die Finger davon. Ich sage euch eins, das klappt.
Amen.
Amen, sehr gut. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, sagt Luther. Was sagt ihr, Elberfelder?
Ich. Aha. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde.
Ja, und jetzt kommt etwas im nächsten Vers, im nächsten Teil von 5. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Das lassen wir mal erst im Halbsatz stehen. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und da haben wir eine interessante Sache in der Elberfelder, aber ich lese erstmal Luther. Du salbst mein Haupt mit Öl, sagt Luther. Und jetzt kommt die Elberfelder, hört genau hin.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt.
Aha, David, logisch. Samuel hat ihn gesucht. Und hat das Öl über ihn geschüttet. Du hast mich gesalbt. Wir brauchen die Salbung jeden Tag. Stimmt's?
Amen.
Haben wir gerade drüber gesprochen vorhin. Wir brauchen jeden Tag die Salbung, damit wir wissen, dass wir das, was wir tun sollen, in Übereinstimmung mit Jesus ist und er uns den Heiligen Geist schickt. Amen. Amen. Apostelgeschichte. Was sagt Jesus? Er hat ihnen in Markus den großen Missionsbefehl gegeben. Geht hin. Und was sagt er in der Apostelgeschichte? Wartet! Ihr seid noch nicht ausgestattet. Und worauf warten Sie?
Auf
Pfingsten! Da kommt der Heilige Geist und mit dem Heiligen Geist können Sie erst losgehen. Vorher hätten Sie es nicht geschafft. Wow, ich finde das so toll. Und das kommt hier. Deshalb, David sagt, ich wurde gesalbt, oder ich? Lies nochmal.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt.
Ja, vollendete Gegenwart. Du hast mein Haupt gesalbt. Das ist schon passiert. Aber wir brauchen die Salbung jeden Tag. Wir brauchen den Heiligen Geist jeden Tag. Ich finde das englische Wort so schön. To be anointed. Ha, gesalbt ist so, das ist so, ich weiß auch, was es ist und kann es empfinden. Aber to be anointed ist ein tolles Wort. Das liebe ich. Kraftvoller. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, ja, aber auch um meinen Dienst gelingen zu lassen, damit der Dienst, den ich tue, gelingt, damit alles im Alltag gelingt, damit ich meinem Nachbarn von Jesus erzählen kann und dass der auch zuhört. Das Essen am Samstag wieder funktioniert und ich da wieder zum Hauptgericht predigen darf, das hat mich gestern beflügelt, das war Heiliger Geist pur. Hammerhart. Und jetzt kommt das, dass er auch an unsere leiblichen Dinge denkt, könnte man meinen, aber man kann es auch anders sehen. Ich lese mal erst die Neue Genfer. Und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Im Luther heißt es, und schenkst mir voll ein. Das ist noch weniger, aber jetzt die Elberfelder.
Mein Becher fließt über.
Da fließt er über.
Der ist gestern übergeflossen.
Ja.
Bei der Predigt.
So ist es. Da ist der Becher übergeflossen. Das ist nämlich das, was auch da ist. Du kannst ja fragen, wenn ein Kind sich einschenkt, kriegen die manchmal, sind die Augen größer als der Mund. Und dann schenkt es ein und dann platscht alles rüber. Gell? Und dann weißt du nicht, was voll ist. Und jetzt hör ich dann immer wieder, ja, weiß Gott denn nicht, wann der Becher voll ist? Natürlich weiß er das, aber er ist ein Gott des Überflusses. Und womit macht er uns, ist der Überfluss da? Mit dem Öl der Salbung, das ist der Becher, den er über uns ausschüttet. Hallo. Und da kriegen wir natürlich auch was zu trinken. Die Quelle ist auch da. Logisch, sonst würden wir ja gar nicht funktionieren. Unser Körper besteht ja hauptsächlich aus Wasser. Also müssen wir auch Wasser zu uns nehmen. Ist doch ganz klar. Und dann kommt das Öl wieder. Und dann ist der Becher des Öls für die Salbung übergeflossen. Und dann können wir losgehen, dann sind wir auch in der Lage. Und das hat David begriffen, weil er lange gewartet hat. Und überleg mal, er hat lange gewartet, der Überfluss war schon da. Überfluss, es ist über ihn geflossen, das Öl aus dem Horn von Samuel. Da war Überfluss da, gell? Wenn man das Wort mal analysiert. Das ist wichtig. Und jetzt kommen wir eigentlich in zwei Dinge, die wichtig sind. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Merkt ihr was? Heiliger Geist, Gott des Rechts, das Recht, der Überfluss durch das Salböl und Güte und Gnade werden mir mein ganzes Leben folgen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, sagt Luther.
Und nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens.
Ja. Das ist in der Aussage ziemlich gleich. Und das hängt damit zusammen, wie ich mich verhalte und wie ich es sehe. Und ich komme nochmal darauf, Gott hat uns als Individuen ganz wichtig im Fokus. 22 Mal ich, mein, mir und mich da drin. Er sieht jeden von uns. Er denkt an jeden von uns. Und wie er das schafft, ist mir zwar unklar, aber er schafft es. Er sieht jedes Individuum. Und an uns ist es, uns zu orientieren und uns auszurichten. Mhm. Und das ist der letzte Vers vom Psalm 23. Ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit, ist die Entscheidung, die David ans Ende stellt. Denn ohne Jesus können wir nichts tun. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn, im Tempel. Der Tempel des Heiligen Geistes sind wir. Aber die Gemeinde ist auch damals der Tempel gewesen. Heute ist auch die Gemeinde wichtig. Das spielt alles zusammen. Und im Luther heißt es, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist richtig. Und jetzt kommt die Elberfelder. Und da sind andere Leute angesprochen, denn
ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang.
Aha, da war was. Da war jemand weg und der kehrt zurück. Hier sind sie alle schon da und wollen bleiben und der muss zurück. Interessant, wenn man die Übersetzungen gegeneinander hält. Ne? Aber es ist wirklich doch interessant. Also er gibt den anderen auch eine Chance, zurückzukommen, um in die Güte und Gnade wieder einzutreten, die ja vorher besprochen werden. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Ist das nicht toll? Der Psalm 23, ich könnte noch 2 Stunden weiter darüber reden. Der ist so toll. Und ich fand es einfach toll, dass der letzten Sonntag am Ende noch ist nicht mit aufgenommen worden, deshalb habe ich Ihnen heute ja den Auftrag gekriegt, heute darüber zu sprechen. Und das fand ich super gut, habe ich auch gern gemacht. Danke Herr, dass wir diese Dinge für uns in Anspruch nehmen können. Und ich bete jetzt, dass jeder Einzelne sich bewusst ist, dass es für ihn geschrieben steht, im Wort, dass es für jeden bestimmt ist und dass jeder sich ausstreckt und sagt, ja, ich werde bleiben im Haus des Herrn für alle Zeit. Da gehöre ich hin, da will ich bleiben und nirgendwo anders will ich mich auf Abwegen begeben. Halleluja.
Amen.
Amen. Amen.